E&W Audio. E&W Audio.
Die ganze Branche im Ohr.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Branche im Ohr, dem Podcast der E&W. E&W ist seit über 40 Jahren das Fachmedium für die österreichische Elektrobranche. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben und stellen ihnen regelmäßig Persönlichkeiten aus der Branche und darüber hinaus vor. Auch von Seiten, die man von ihnen noch nicht kennt.
Herzlich willkommen zur mittlerweile 9. Folge unseres Podcasts Die Branche im Ohr. Mein Name ist Stefanie Bruckbauer und mein heutiger Gesprächspartner ist Wolfgang Grasel, Trainer, Coach und Berater rund um das Thema Lean. Lean hat sich über mehr als 50 Jahre entwickelt und ist zum einen eine Haltung, man könnte auch Philosophie sagen, und zum anderen eine Sammlung von Best-Practice-Methoden, die Unternehmen aller Branchen und Größen dabei helfen soll, besser zu werden, ohne härter arbeiten zu müssen. Was es damit auf sich hat, wird uns Wolfgang jetzt erzählen. Hallo Wolfgang.
Hallo Steffi.
Wolfgang, stell dich bitte in wenigen Sätzen vor.
Ja, mein Name ist Wolfgang Grasel. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Lean Experts, habe ursprünglich als Nachrichten-Fernseh-Radiotechniker begonnen bei Grundig und habe dann relativ rasch Karriere gemacht im internationalen Projektmanagement, habe mit Joint-Venture-Partnern kleine bis mittlere Produktionen mit allen Abteilungen, die so dazugehören, aufgebaut, solange bis die das übernehmen konnten. Die Projekte sind im Laufe der Zeit immer größer geworden. Ich bin dann irgendwann einmal Standortleiter, Geschäftsführer eines größeren Betriebes geworden und habe irgendwann am Weg dieser Karriere Lean Management oder Lean kennengelernt. Durfte auch relativ viele teure Ausbildungen machen, konnte mir die besten Lehrer aussuchen. Und auch wenn ich in meiner Karriere relativ viele sogenannte Berater kommen und gehen gesehen habe, Lean oder Lean Management ist für mich bisher das Beste, was mir begegnet ist, und darum betreibe ich das mit so viel Freude.
Wolfgang, wir bitten unsere Gesprächspartner, etwas mitzunehmen. Irgendeinen persönlichen Gegenstand, ein Elektrogerät, das man liebt oder hasst. Es kann auch etwas sein, das einem am Weg zu unserem Treffen hier einfach in die Hände gefallen bzw. begegnet ist. Welchen Gegenstand hast du uns mitgebracht und welche Bedeutung hat er für dich?
Ich habe einen Gegenstand mitgebracht, der mir bei meinen Kunden gerade anfangs, aber eigentlich immer sehr viel hilft, die Dinge besser zu erklären. Das ist ein Legostein. Und was es genau damit auf sich hat, erzähle ich dann im Lauf des Gesprächs noch.
Du bist Spezialist in Lean Management. Was versteht man unter Lean, beziehungsweise was ist Lean?
Das ist immer eine Herausforderung, das in Kürze zu erklären. Vielleicht auch deshalb, weil gerade in Österreich unheimlich viel Schindluder mit dem Begriff betrieben wird. In Deutschland ist es übrigens wesentlich besser. Aber in Österreich wird selbst in Schulen und auf Unis relativ viel Blödsinn verzapft über Lean. Aber ich versuche es mal. Also Lean ist wirklich sowas wie eine Haltung. Es ist einerseits eine Sammlung von Methoden und Werkzeugen, andererseits, das viel Wichtigere ist, der Mensch wird sehr stark in den Mittelpunkt gestellt bei Lean. Es hat viel mit Hausverstand zu tun und letztlich versucht man bei Lean Management einfach die Dinge besser zu machen, aber wirklich nachhaltig besser zu machen, auch wenn das ein abgedroschenes Wort ist heutzutage, aber Lean verwendet das schon seit Jahrzehnten. Das heißt, nicht irgendwelche kurzfristigen Ergebnisse, die uns langfristig wieder wehtun, sondern wirklich etwas zu tun, das von innen herauskommt und nicht, weil von außen irgendwer sagt, wie es zu tun ist, sondern so wie die Spezialisten, und das sind in Lean die Leute an ihren Arbeitsplätzen. Egal wer und egal in welcher Hierarchie, ist einfach ein Spezialist in dem, was er tut. Und das muss man anerkennen und fördern und die ganzen Ideen und das Wissen um die Probleme und alles, was es da gibt, versuchen strukturiert herauszubekommen und was daraus zu machen. Und da hat Lean eben dann viele Methoden und Werkzeuge, die das schaffen und mit denen das ganz gut wird. Zum anderen versucht man, Ärgernisse sichtbar zu machen, Dinge, an die wir uns vielleicht schon viel zu sehr gewöhnt haben, an die Oberfläche zu bringen und es nicht zu akzeptieren, sondern wirklich was was besser zu machen. Die Dinge, die uns ausbremsen den ganzen Tag und an die wir uns, wie gesagt, oft viel zu sehr gewöhnt haben. Dann gibt es ein paar Dinge, die gar nicht so logisch sind auf den ersten Blick, wie zum Beispiel das Fließprinzip oder weg vom Silo-Denken. Das ist auch der Grund, warum der Legostein so wichtig ist.
Was heißt Silo-Denken?
Ja, Silo-Denken ist etwas, das uns sehr häufig, vor allem in größeren Betrieben und Unternehmen begegnet, aber eigentlich im ganzen Leben begegnet, nämlich, dass einzelne Personen oder Abteilungen, Silos eben, nur auf sich schauen und nicht auf das große Ganze, beziehungsweise meistens ist es wirklich gut gemeint und die Leute oder Abteilungen glauben, wenn sie ihr Bestes geben, ohne Rücksicht auf Verluste, und das jeder macht, dann kann das nur das Beste für das Gesamtergebnis sein. Und Lean beweist seit über 50 Jahren, dass das eben nicht so ist und dass wir da teilweise falsch aufgezogen und sozialisiert wurden. Und wenn man ein bisschen Tempo rausnimmt und nicht mehr nur auf sich oder die eigene Abteilung schaut, sondern vielmehr den Kunden und wie eigentlich die Dinge, die Informationen, die Produkte, das Material durch unsere Abteilungen und durch unser System durchlaufen, wenn wir das mehr im Blick haben, dann heißt es sehr häufig Tempo rausnehmen und gleichzeitig wird das Gesamtergebnis besser. Und das erscheint auf den ersten Blick unlogisch und das beweisen wir vorerst mit Lego-Simulationen. Wir haben da einige wirklich tolle Trainings mit Lego, wo wir das, was wir gerade in der Theorie gemeinsam erarbeiten, dann einfach zuerst einmal mit Lego ausprobieren und schauen, wie wirkt denn das wirklich.
Wie kann ich mir so eine Lego-Simulation vorstellen?
Ja, wir machen das meistens in mehreren Runden. Das heißt, wir beginnen einmal den Status quo oder so, wie halt üblicherweise gerade in der Praxis gearbeitet wird, zu simulieren. Das gelingt uns auch immer gut und dann versuchen wir uns in mehreren Runden zu verbessern. Was dann meistens passiert, jede Linie-Leben-Runde ist anders, aber was meistens passiert mit den Teilnehmern ist, dass die versuchen zu optimieren, so wie sie es gewohnt sind. Und das, was man meistens gewohnt ist, ist schneller oder härter arbeiten, mehr ausquetschen, irgendwas kürzen oder straffen. Und wir führen die Leute dann in mehreren Schritten heran, dass man die Prozesse und die Abläufe auch ganz anders betrachten kann. Und das ist das, wo Lean eben anfangs ein bisschen unlogisch ist. Und man muss das ausprobieren, wenn man Tempo rausnimmt, wenn man mehr balanciert, wenn man mehr aufeinander schaut, wenn man mehr den Kunden im Fokus hat. Wenn man all diese Dinge beherzigt, dann sagen alle, und ich meine wirklich alle, am Ende ist es ruhiger geworden, es ist einfacher geworden, es ist weniger Stress und das Ergebnis ist überraschenderweise besser. Und das ist das, warum das so gut funktioniert.
Wolfgang, du hast das Wort Kunden erwähnt. Wenn du mit Unternehmen arbeitest, was hat das mit deren Kunden zu tun?
Ja, Lean verwendet ein paar Vokabel, die erklärt werden müssen. Unter anderem das Wort Kunde heißt in Lean nicht unbedingt oder nicht ausschließlich unsere Endkunden, die letztendlich unser Geld und die Gehälter bezahlen, sondern in der Lean-Philosophie oder Betrachtungsweise ist Kunde immer derjenige, der das, was ich gerade mache, als nächstes in die Hand bekommt. Das kann sein eine Kollegin, das kann sein der Chef, das kann sein ein Endkunde, wer auch immer, bekommt das, was ich gerade mache, als nächstes. Und wenn ich mir da mit bestimmten Methoden Gedanken mache, was brauchen die eigentlich, was wollen die eigentlich im Sinne von Quantität, Qualität und Zeitpunkt, dann kann man schon relativ viel Unnötiges herausfiltern. Da gibt es wiederum einige recht schlaue Methoden, wie man das macht, die Lean zur Verfügung stellt. Aber letztendlich geht es darum, durchgehend diesen Kundengedanken zu verfolgen und zu sagen, was erwarten die Leute eigentlich von mir? Dadurch lassen sich viele Dinge verbessern.
Das klingt spannend. Was zeichnet Lean noch aus?
Ja, da gibt es viele, viele Prinzipien und Aspekte. Was mir da schneller mal oder zuerst einfällt, ist zum Beispiel die Fehlerkultur. Lean verfolgt eine ganz besondere Fehlerkultur, wo es einerseits darum geht, keine Schuldigen zu suchen, Ich sage immer dazu, ich bin sehr froh, dass wir alle Menschen sind und dass auch die Emotionen hochgehen und dass man sich einmal verbal ein bisschen die Köpfe einschlägt. Aber wenn sie das Ganze beruhigt hat, dann sollten wir die Köpfe uns nicht einschlagen, sondern zusammenstecken und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Weil die Suche nach Schuldigen hat uns einfach noch nicht weitergebracht. Dann gibt es bei der Fehlerkultur noch andere Aspekte, wie zum Beispiel Fehler machen dürfen im Sinne von ausprobieren. Die Evolution, wurscht in welcher Hinsicht auf diesem Planeten, hat immer ausprobiert, um Verbesserungen und Innovationen zu erzeugen. Und wenn ich das nicht innerhalb bestimmter Grenzen in einem Team fördere und zulasse, dann wäre er nicht wesentlich besser werden können. Aber wie gesagt, wichtig, keine Schuldigen suchen, Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten möglichst rasch an die Oberfläche bringen, gehört auch dazu, und eben dieses ausprobieren dürfen. Das wichtigste Grundprinzip in Lean bleibt allerdings, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Bedürfnisse von Mitarbeitern und Kunden besser zu verstehen und mit dieser Richtlinie oder mit diesen Ideen besser zu werden. Lean zeigt auch grundsätzlich eine für viele neue Perspektive von Wertschöpfung. Was ist eigentlich das, was uns weiterbringt? Was ist eigentlich das, was ein Kunde bereit wäre zu zahlen? Also wenn ich mal jetzt wieder bei dieser Kundengeschichte bleibe und sage, ich betrachte jeden als Kunden, der das, was ich gerade mache, nach mir in die Hände bekommt, wofür wären die eigentlich bereit, Geld auszugeben? Und so kann man eigentlich schon ganz gut erkennen, was sind die sogenannten unnötigen Dinge. Man sagt auch oft Verschwendung, aber das soll nicht wertend klingen. Was sind die unnötigen Dinge, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben.
Und was macht man mit den Verschwendungen?
Ja, diese unnötigen Dinge, da gibt es wieder einen Haufen tolle Werkzeuge und Methoden, mit denen man die Schritt für Schritt reduzieren kann. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiges Prinzip in Lean, das ich noch erwähnen möchte. Da gibt es diesen Spruch, wie isst man einen Elefanten? Und die Antwort ist so simpel und einfach, wie auch gleichzeitig schwer umzusetzen, nämlich in kleinen Bissen. Schwer umzusetzen deshalb, weil mir begegnen immer wieder Leute, Abteilungen und Unternehmen, die sich viel zu viel auf einmal vornehmen und die ganze Welt verändern wollen oder eben vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen oder vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sehen. Und da stellt Lean wiederum ein paar gute Methoden zur Verfügung, um das runterzubrechen und in kleinen Schritten zu verbessern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn es eben um die Perspektive auf Wertschöpfung geht und darum geht, dieses Unnötige zu reduzieren. Man muss die Dinge einzeln angehen und eins nach dem anderen abarbeiten und sich nicht zu viel vornehmen, weil wenn man die ersten 3, 4, 5 Punkte erledigt hat, hat man schon wieder andere Perspektive und die Dinge sehen einfach anders aus. Abschließend und zusammenfassend kann ich sagen, es geht sehr stark darum, wirklich die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sie zu befähigen, das Wissen von den Menschen auch wirklich zu nutzen, weil da liegt so viel Potenzial, um besser zu werden drinnen. Da braucht man keine Externen, die gescheit daherreden. Die Kundenperspektive ab und zu einnehmen oder öfter mal einnehmen, viele Dinge visualisieren, das ist auch ein sehr großes, nicht Geheimnis, aber eine sehr wichtige Methode in Lean, dass über die Dinge einfach nur zu sprechen oder sie irgendwo aufzuschreiben viel weniger wert ist, als sie wirklich gemeinsam aufzuzeichnen, Bilder zu machen, Abläufe wiederum mit bestimmten Methoden aufzuzeichnen, wie das funktioniert. Da gibt es ein Riesenpotenzial, gemeinsames Verständnis herzustellen und total viele Aha-Effekte. Die Verbesserungen ergeben sich daraus eigentlich von selber. Ja, und letztendlich dabei auch wiederkehrende Probleme entdecken, vielleicht eben die, an die wir uns gewöhnt haben, und diese wiederkehrenden Probleme ursächlich beseitigen oder bekämpfen und nicht immer nur Symptome bekämpfen, wie wir es halt gewohnt sind, wenn wir nicht mehr Zeit haben, wenn es Probleme gibt. Und wenn wir es schaffen, das alles zusammen so zur Routine werden zu lassen, dass die Leute von selber ab und zu sich zurücklehnen und reflektieren und nachdenken, was kann ich eigentlich ein bisschen besser machen? Was hat mir eigentlich die Woche am meisten geärgert? Dann sind wir auf dem Weg, ich nenne es gern, lebendiges System der kontinuierlichen Verbesserung herzustellen. Das heißt, wenn die Leute von sich aus drauf kommen, da kann man was besser machen, dann hat jedes Unternehmen eigentlich schon gewonnen.
Und wie können jetzt unsere Hörer aus Handel und Industrie davon profitieren?
Lean funktioniert aus meiner Erfahrung, und ich mache das ja auch schon lange jetzt, wirklich in allen Branchen und Bereichen. Wir haben Kunden in der Industrie, im Service, in der Logistik, im Handel, in der Baubranche, in der Formel 1, Gesundheitswesen und Krankenhäuser. Das funktioniert wirklich überall, weil die Prinzipien sehr ähnlich oder immer die gleichen sind. Aber natürlich gibt es branchenspezifische Besonderheiten. In der Industrie zum Beispiel ist es man ja eigentlich seit Jahrzehnten gewohnt, dass die Prozesse dort ausgequetscht werden, leider aber sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig mit einer ganz falschen Perspektive, nämlich da wird wirklich schneller und härter gearbeitet, die Prozesse werden ausgequetscht, anstatt die unnötigen Dinge aus den Prozessen besser zu erkennen und zu entfernen. Im Handel ist es ein bisschen anders. Im Handel ist es zumindest aus meiner Erfahrung nicht so bekannt, wie man die Abläufe nach wurscht welchen Methoden verbessert und optimiert. Da gibt es wiederum ganz andere Schwerpunkte zu Beginn. Da gibt es wirklich die Themen, diese Abläufe, die uns nichts bringen, oder die Teile in unseren Abläufen, die uns nichts bringen, mit einer anderen Brille zu betrachten, besser zu erkennen und ein paar Methoden kennenzulernen, wie man das verbessert. Dann gibt es Dinge, die ohnehin normalerweise bekannt sind, wie Customer Journey und solche Dinge, wo man wirklich Kundenperspektive einnimmt, um besser auf die Kunden reagieren zu können. Aber letztendlich ist es in allen Branchen und Bereichen wichtig zu erkennen, dass kurzfristige Verbesserungen, die man vielleicht von irgendwem eingeredet werden, meistens nach hinten losgehen, sondern dass man wirklich schauen muss, wie und wo können wir, statt Symptome zu bekämpfen, wirklich besser werden und wie können wir die Leute dabei einbinden. Also ich meine, auch im Handel gibt es wie überall anders diese Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, diese Dinge, die man verbessern kann und diese Dinge, die man vielleicht einmal aus einer anderen Prozessbrille heraus betrachten kann.
Wolfgang, für manche ist der Begriff Lean negativ behaftet. Er wird genau mit den Gegenteilen assoziiert, die du mir gerade erzählt hast, nämlich mit härterem Arbeiten, mit Kostenreduktion und sogar mit Entlassungen. Woher kommt das?
Ja, wie eingangs erwähnt, da gibt es sehr viel gefährliches Halbwissen und das ist in Österreich viel, viel schlimmer und viel stärker verbreitet als eben zum Beispiel in Deutschland. Woher es genau kommt, weiß ich nicht, aber ich denke, dass da einfach, abgesehen von der schlechten Information bei der Ausbildung, ein paar Manager gegeben hat, die irgendwann den Modebegriff in den 90er Jahren, 80er Jahren, weiß ich nicht wann, aufgefasst haben und irgendwelche Kürzungen oder Dinge, Entlassungen oder was auch immer, dann unter der Überschrift Lean gemacht haben. Das ist eine meiner Erklärungen, aber ganz sicher bin ich nicht. Sicher ist aber, dass Lean wirklich das Gegenteil von diesen Dingen ist. Also da geht es niemals um blinde Kostenreduktion oder um Entlassungen. Ganz im Gegenteil, die Unternehmen, die seit Jahrzehnten erfolgreich Lean betreiben, wachsen eigentlich stärker als die Mitbewerber, als die vergleichbaren Mitbewerber, die nicht Lean betreiben. Und die haben selten das Problem, dass sie jemanden entlassen müssen. Manche Unternehmen haben sogar in den letzten großen Krisen wie 2009 und Corona sind gewachsen und haben weder einen Mitarbeiter entlassen noch sonst irgendwelche drastischen Einsparungsmaßnahmen machen müssen.
Viele Menschen sind ja davon überzeugt, dass die Lean-Philosophie ursprünglich aus Japan kommt und aufgrund der Mentalität der Japaner auch nur dort funktioniert. Stimmt das?
Nein. Also das mit Japan zu erklären, wird jetzt ein bisschen zu lang dauern. Fakt ist, dass viele Prinzipien und viele Methoden aus Lean in Japan weiterentwickelt wurden und dass die Japaner in vielen Unternehmen sehr, sehr, sehr natürlich natürlich oder sehr, sehr instinktiv die richtigen Dinge tun aus Lean-Perspektive, aber es ist genauso richtig, dass der Begriff in Japan überhaupt nicht bekannt ist. Es wurden sehr, sehr viele Dinge, die Lean betreffen, eigentlich weltweit als Best Practices herausgearbeitet und entwickelt. Wie gesagt, das würde jetzt ein bisschen zu lang dauern. Unterm Strich muss ich sagen, nein, weil Hausverstand gibt es auch bei uns. Und Lean hat sehr, sehr viel mit Hausverstand zu tun. Leider ist meine Erfahrung, dass wir dazu neigen, ab einer gewissen Unternehmensgröße diesen Hausverstand beim Portier abzugeben. Und da versuchen wir wieder ein bisschen einen Gegentrend zu unterstützen.
Apropos und ein ganz kurzer Themenwechsel, wenn du erlaubst. Was sagst du eigentlich zum Streben unserer Wirtschaft nach permanentem Wachstum? Viele jammerten ja über die Umsatzeinbrüche nach Corona.
Ich habe nichts gegen Wachstum. Es darf nur nicht die oberste Priorität sein, meiner Meinung nach, weil dann der Schuss oft langfristig nach hinten losgeht, weil die Dinge nicht ausschließlich auf Wachstum ausgerichtet werden können. Außerdem gibt es immer Abweichungen vom langjährigen Trend, das haben wir jetzt in Corona gesehen. Das gleicht sich aber meistens über die Jahre wieder aus. Wer sich wundert, dass die Umsatzzahlen zum Beispiel nach Corona nicht gleich geblieben sind, hat vielleicht den Maßstab falsch angesetzt. Ich kann nicht von so einer außergewöhnlichen Zeit davon ausgehen, dass das immer so bleibt und das Folgejahr und das Budget fürs Folgejahr daran ausrichten. Ich muss das meiner Meinung nach schon ein bisschen langfristiger sehen. Ich erinnere mich an 1989 noch, da war ich ganz jung und hatte Diskussionen mit meinem Chef. Und im Nachhinein kann ich wieder mal sagen, ich habe es gewusst. Als die Verkaufszahlen nach der Ostblocköffnung in den Himmel geschossen sind und manche Unternehmen in blinder Gier Produktionslagen aufgestellt haben und investiert haben, und diese Investitionen wurden nie ausgelastet und haben sich nie amortisiert. Wer hat damals ernsthaft geglaubt, dass das immer so weitergeht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand glaubt hat, dass die Ungarn, Tschechen und Polen jetzt jedes Jahr einen neuen Fernseher und eine neue Waschmaschine kaufen werden. Und ich sehe aber diesen Irrglauben teilweise auch heute noch in und nach Krisen. Dazu kommt dann oft noch das falsche Vertrauen in sogenannte Berater oder manchmal ist es ja auch nur ein Abschieben von Verantwortung. Aber da gibt es eben viele, die nur auf das schnelle Geld aus sind oder das schnelle Geld versprechen und die kommen dann mit irgendwelchen kurzfristigen Einsparungen, Pseudosynergien, irgendwelchen Dingen, wo man sich dann Jahre später wundert, warum das nicht funktioniert hat, warum Mitarbeiter, Händler, Kundenzufriedenheit gesunken sind, die Qualität ist schlechter geworden, man hat Anteile verloren. Die Probleme werden dann oft gar nicht mehr mit der eigentlichen Ursache in Verbindung gebracht. Oft hat das Management in der Zwischenzeit gewechselt, die Berater tanzen erneut an mit ihren genagelten Schuhen und verkaufen dann das, was eigentlich ursprünglich da war, als neue Idee und wir zahlen wieder einen Haufen Geld dafür. Und ja, da bin ich eigentlich schon wieder beim Hausverstand gelandet.
Man merkt, du kannst mit den großen bekannten Beraterfirmen nicht ganz so viel anfangen.
Ich habe so meine Erfahrungen.
Wolfgang, aktuell kämpft die Branche tatsächlich mit starken Rückgängen. Die massive Teuerung in allen Bereichen führt zu einer wirklich starken Kaufzurückhaltung seitens der Konsumenten. Was sollte man in so einer Situation keinesfalls tun? Beziehungsweise wie rätst du Unternehmen, mit dieser Situation umzugehen?
Da kann oder will ich so aus dem Blauen heraus nichts antworten, weil da würde sich wahrscheinlich jeder, der das hört, dann denken, der kann leicht gescheit daherreden, da hat er keine Ahnung, was ich für Probleme habe. Deshalb bin ich bei sowas sehr vorsichtig. Wir haben unwidersprochen eine ganz besondere Situation und zwar nicht nur in Österreich, sondern mehr oder weniger weltweit. Und ich glaube, man muss sich das dann individuell anschauen, wie den einzelnen Unternehmen geholfen werden kann. Und an der Stelle möchte ich auch ganz klar sagen, das, was wir tun, egal ob man das Lean-Management nennt oder wurscht, wie man das nennt, das ist natürlich kein Allheilmittel. Wir schaffen es so gut wie immer, dass man die Dinge, die Situation und die Herausforderungen in kleinen Schritten langfristig ein bisschen besser macht. Ob ein bisschen besser jetzt ein paar Prozent sind oder ob sich die Dinge grundlegend ändern, das ist auch sehr individuell. Aber ich möchte keine Pauschalversprechen oder keine Pauschalratschläge abgeben. Das funktioniert im Normalfall nicht. Oh ja, vielleicht eins. Wieder Columbo. Vielleicht eins, die Dinge, die ich vorher erzählt habe, mit den Prozessen mal die eigenen Abläufe kritisch anschauen und wirklich ehrlich zu sich selber sein und die Muster herausfinden. Wo habe ich einen wiederkehrenden Ärger? Wo habe ich wiederkehrende Probleme? Wo muss ich immer wieder zum Telefonhörer greifen, weil eine Information fehlt oder weil ich was suchen muss? All diese Dinge, an die wir uns gewöhnt haben und die uns eigentlich nur ausbremsen. Die ja mal in Ruhe betrachten und in kleinen Schritten schauen, was man dagegen tun kann und dann wiederum weg von der Symptombekämpfung hin zur Ursachenbekämpfung, ist jetzt auch viel leichter gesagt als getan, aber da gibt es ein paar sehr einfache Methoden, mit denen man da schon ein bisschen was recht rasch tun kann.
Wolfgang, neben der Kaufzurückhaltung hat unsere Branche mit weiteren Problemen zu kämpfen, zum Beispiel der Fachkräftemangel ist ganz massiv. Man ist in einem immer unberechenbareren Umfeld. Gibt es hierfür auch Ansätze in Lean?
Ja, ich behaupte mal, das betrifft nicht nur eure Branche, das betrifft viele Branchen. Und auch hier möchte ich sagen, Lean ist weder ein Allheilmittel, noch hat es irgendwie die alles umfassenden Antworten. Aber in kleinen Portionen, in kleinen Prozentschritten hier besser zu werden, bietet Lean schon einige Möglichkeiten und Methoden. Da bin ich jetzt wieder bei der Perspektive der Abläufe. Wenn ich mir anschaue, in vielen Unternehmen, dass hochspezialisierte Fachkräfte ungefähr ein Drittel ihrer Gesamtzeit damit verbringen, auf Dinge zu warten, Informationen zu suchen, Dinge auszubessern, all diese unnötigen Dinge, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Ich sage jetzt ganz, ganz plakativ, banal und provokant, wenn ich einen hochspezialisierten Menschen, der schwer zu finden ist, den halben Tag Kaffee kochen und kopieren lasse, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und das sind eigentlich die Dinge, die wir sehr häufig tun, nur eben nicht so plakativ, sondern wir verbringen die Zeit nicht mit Kaffee kochen und kopieren, sondern eben mit Suchen, Warten, Dinge ausbessern, nachtelefonieren und all das. Und wenn ich eben hier in kleinen Schritten besser werde, dann habe ich für meine Fachkräfte viel mehr Zeit zur Verfügung und dann ist der Fachkräftemangel zwar noch immer da, aber ein bisschen weniger schlimm. Und auch das ist schon was. Und das würde ich nicht mit einer Handbewegung abtun und sagen, ja, aber das rettet die Welt auch nicht. Wir werden die Welt mit solchen Dingen nicht retten, aber wenn wir sie ein klein wenig besser machen, dann ist es auch schon was.
Sehr schön gesagt.
Ja, ist meine Überzeugung. Zum unberechenbaren Umfeld noch ein paar Worte aus meiner Sicht. Hier gibt es ein ganz, ganz einfaches Werkzeug, das aber unheimlich schwierig umzusetzen ist, wo wir, und da sehe ich einen großen Unterschied zwischen Europa und Asien, einfach ein bisschen zu faul geworden sind. Und das ist sehr komplizierte und einfache Mittel, heißt Kommunikation. Wenn wir ein bisschen besser und ein bisschen mehr miteinander kommunizieren, dann können wir einige dieser Unberechenbarkeiten, einige dieser Überraschungen, die uns am nächsten oder übernächsten Tag plötzlich treffen, mit denen wir nicht gerechnet haben, vorhersehen und besser reagieren darauf. Hier vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob sie stimmt oder nicht, aber ich habe es oft gehört, dass angeblich irgendwann in den 80er Jahren ein Sony-Vorstand auf der IFA gesagt hat, als er gefragt wurde, warum die Japaner jetzt plötzlich so gut sind oder ob sie die Europäer für alle Zeiten überholen werden. Und der hat angeblich darauf gesagt, wir haben schon Angst vor dem Tag, wo die Europäer zu kommunizieren lernen. Und ich glaube, da ist echt was Wahres dran.
Wolfgang, das ist wirklich total spannend, was du mir da erzählst. Hast du jetzt abschließend noch ein Beispiel für die sofortige Umsetzung? Also ein Beispiel, das unsere Leser gleich umsetzen können in ihrem Alltag.
Was mir einfällt im Zusammenhang mit der E&W zum Beispiel, ist ein Beispiel, das der Andi Rockenbauer gebracht hat, der mal bei mir in einem Lean-Erleben-Training war Und der hat das linke Ladeproblem genannt. Der hat nämlich eben diese wiederkehrenden Probleme, von denen ich gesprochen habe, hat er eines erkannt, nämlich dass er in seiner linken Schreibtischlade jeden Tag 2, 3, 4 Mal ein paar Minuten irgendwas gesucht hat. Und das hat er zum Anlass genommen, nicht nur darüber zu reden und sich nicht nur zu ärgern, sondern wirklich diese Lade strukturiert, so standardisiert aufzuräumen, dass diese Suchzeiten wegfallen. Und das ist ein recht gutes Stichwort, dieses Standardisieren. Standard heißt nicht in Stein gemeißelt. Standard heißt, ich gestalte etwas so, wie es aus heutiger Sicht eine Best Practice ist, und wenn ich morgen eine Idee habe, wie ich es besser machen kann, dann mache ich es morgen eben besser. Aber diese Dinge strukturierter zu tun und eben diese wiederkehrenden Unnötigkeiten, wie eben diese Suchzeit vom Andi in der linken Lade oder diese unnötigen Wege erkennen und einfach verbessern. Ein anderes Beispiel ist Arbeitsplatzgestaltung. Wirklich bewusst machen, wo ich Zeit verliere, wo ich unnötige Wege mache. Und es geht nicht um schneller und härter arbeiten. Es geht einfach darum, das Unnötige zu reduzieren. Eine Trainingsteilnehmerin hat mich mal ein paar Wochen nach dem Training angerufen und gesagt, sie hat 4 Kinder und einen Mann und 2 Hunde und sie ist jetzt jeden Tag 10 Minuten schneller fertig mit Frühstück machen. Auch das ist ein Erfolg. Also es geht einfach darum, die einzelnen Dinge, über die mich ärgere, bewusst machen und dann was tun dagegen. Was ich auch oft sehe, sind zum Beispiel völlig unaufgeräumte, chaotische Werkstattbusse. Wenn ich den Monteuren, den Leuten, den Technikern dann zuschaue, wie viel Zeit die beim Kunden verbringen, mit irgendwelche Dinge suchen. Der Chef fängt dann wieder zu schimpfen an, weil die Werkzeuge fehlen. Man weiß eigentlich gar nicht genau, sind die schon gestohlen oder noch verloren? Und da einfach aufzuräumen, das klingt wahnsinnig mühsam und es ist auch mühsam, aufzuräumen und einen Standard herzustellen. Aber ich investiere einmal Zeit und dann jedes Monat halt wieder ein bisschen Zeit und in Wahrheit spare ich mir diese Zeit 10-fach. Das kann ich versprechen. Andere Dinge, die in die ähnliche Kategorie fallen, sind Lager, wo unheimlich viel Suchzeiten anfallen, wenn die Dinge nicht gefunden werden, wenn da Chaos herrscht. Werkzeuge, alle Arten von Dingen, die ich zum Arbeiten brauche. Und es ist relativ egal, ob das ein physisches Werkzeug ist oder ob das irgendeine Datei ist am Computer, die ich suchen muss. Hier aufzuräumen und eine Struktur zu schaffen, das kann man tun, das ist mühsam, aber ich garantiere, es bringt viel mehr Zeit, als es kostet. Und ja, eines, was mir noch einfällt, ist eben diese visualisierte Kommunikation. Ich kenne auch kleine Unternehmen, wo ständig Missverständnisse herrschen, wer wann wo eingeteilt ist, wer wann wo zu tun hat oder wer im Urlaub ist oder einen freien Tag hat oder was auch immer. Wenn man sich bewusst macht, dass diese Dinge Ärger und Zeit kosten, dann findet man auch relativ rasch leichte Wege, wie man das irgendwo auf einer Tafel aufschreibt, visualisiert oder was auch immer und plötzlich ist es einfacher und ruhiger geworden. Und nochmal, das ist kein Allheilmittel, aber das sind viele kleine Schritte, viele kleine Verbesserungen, die in Summe dann echt spürbar was ausmachen. Ein kleines Beispiel, was mir gerade aufgefallen ist, wie du dieses schöne Mikrofon aus der großen Schachtel ausgepackt hast, hast du ein bisschen geärgert offensichtlich.
Oh ja, alles reingepresst, der Deckel geht nicht gescheit zu, alles grau und drüben, ja, das kenne ich gut.
Ja, und wenn sowas öfter vorkommt, dann könnten wir, kommt sowas öfter vor?
Ja.
Ja, wenn sowas öfter vorkommt, dann ja, ist eigentlich ein schönes Beispiel. Dann könnten wir uns entweder nur darüber ärgern oder wir können jedes Mal einen Schuldigen suchen. Oder wir können sagen, okay, das ist ein wiederkehrender Ärger, der mir jedes Mal 5 Minuten kostet, um das gescheit zusammenzubauen. Was tun wir dagegen? Und dann stecken wir die Köpfe zusammen und dann kommt vielleicht raus, dass wir das ganze Ding einmal Schritt für Schritt einpacken und wieder auspacken und dabei ein paar Fotos machen. Die Fotos drucken wir aus und legen wir einfach in die Schachtel dazu. Somit hat ab jetzt jeder einen Standard und weiß, wie kann ich das einpacken, sodass es richtig kehrt und muss nicht umeinander fummeln und der Karton geht vielleicht nicht zu oder sonst was. Und alle anderen, die es ab jetzt wiederum auspacken müssen, tun sie auch leichter, weil es richtig ausgepackt ist und dann leichter zusammenzubauen ist. Und das ist so eine typische Kleinigkeit, wo man einfach anstatt einen Schuldigen zu suchen, die Köpfe zusammensteckt, eine Lösung findet und irgendeinen neuen Standard macht, damit es dann funktioniert.
Ich werde das einmal an meine Kollegen herantragen.
Ja, jetzt haben wir wieder Schuldige gefunden. Genau das wollten wir nicht.
Das klingt ja wirklich nach Hausverstand. Das sind, so wie ich das jetzt verstanden habe, lauter kleine einzelne Dinge, die man ändern und verbessern kann. Und in der Summe scheinbar bringt das dann eine ganze Menge.
Ja, ist so. Es gibt, wie gesagt, ein paar Prinzipien wie das Fließen und so, wo man wirklich herumprobieren muss, dass man das versteht. Und das sind auch dann die großen Würfe. Aber die Summe der kleinen Dinge, die macht mindestens genauso viel aus. Und das ist nur Hausverstand. Man muss es eben tun.
Danke, Wolfgang. Wirklich sehr interessant, was du zu erzählen hast. Ich möchte mit dir jetzt abschließend noch unseren Word-Rap machen. Der hat schon lange Tradition bei der E&W und es geht darum, ich stelle dir einige wenige kurze Fragen und du beantwortest diese bitte kurz, knapp und spontan aus dem Bauch heraus. Du kannst nicht leben ohne?
Schokolade.
Die beste Erfindung der Welt?
Das Handy inklusive seinem Ausschaltknopf oder der Ruhigstellfunktion.
In welcher Beziehung bist du ein Spießer?
Ich mag gute Manieren, falls das spießig ist.
Was machst du an einem freien Tag?
Das ist wetterabhängig, aber am liebsten draußen, Mountainbiken.
Was müsste dringend noch erfunden werden?
Ein wirklich funktionierender Fake- und Dummheitsfilter im Internet.
Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem würdest du gerne leben?
Also grundsätzlich in Österreich.
Du triffst dein 18-jähriges Ich. Welchen Rat gibst du dir selbst?
Der sture Hund würde sicher auf keinen Rat hören. Ich würde ihm einfach alles erzählen, so wie es war, und er soll daraus machen, was er will.
Wenn wir dich zu Hause besuchen, was würdest du für uns kochen?
Jahreszeitabhängig. Ein Rehfilet mit selbstgemachten Steinpilznudeln, irgendeiner guten Vorspeise und irgendwas Schokoladigem als Nachspeise.
Was nimmst du dir schon länger vor, schaffst es aber irgendwie nicht?
Weniger Schokolade zu essen.
Und nun die letzte Frage, das letzte Wort.
Schön war's. Danke.
E&W Audio. E&W Audio.
Die ganze Branche im Ohr.
Die Branche im Ohr. Bis bald bei einer neuen Folge des E&W Podcasts.